Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, zur 185. Folge des Computer Club 2. Auch diesmal haben wir einige schöne Themen zusammengestellt und der Wolfgang Rudolph ist hier, der will bestimmt auch begrüßen.
Ich begrüße Sie ganz herzlich heute zu unserer neuen Ausgabe und ich denke, die Themen werden Ihnen sicherlich gefallen, weil wir ganz aktuelle Sachen dabei haben, zum Beispiel etwas über Cloud-Infrastrukturen aus San Francisco. Heinz Schmitz ist dort gewesen im Moscone Center in San Francisco und da muss man sich vorstellen, zu dieser Thematik haben sich doch über 12.500 Kunden und Partner eingefunden. Das ist ein Thema, was immer mehr Raum greift und auch, glaube ich, immer wichtiger wird.
Dann haben wir ein Gespräch, da geht es um Datenerhebung. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und wir haben dann noch...
Dann wird Manfred Kläuber etwas über die internationale Funkausstellung in Berlin, auf der er war und für uns ja die Augen und Ohren offen gehalten hat, berichten. Und auch das wird eine interessante Geschichte. Aber wir fangen an mit Heinz Schmitz. Hallo Heinz.
Hallo.
Heinz, du bist ja eigentlich regelmäßiger Gast bei dieser VMware-Messe.
Ja. Weil es ein absolut spannendes Thema ist, was da ist.
Was ist denn da so spannend?
Dass man nicht mehr alles in Hardware haben muss, sondern dass die Hardware in Software nachgebildet wird. Ich finde das unheimlich spannend und die Entwicklung, die man sieht, überrascht sogar die Spezialisten. Die, wenn man da mit den Leuten sagt, dass dieses Cloud Computing, dass dieses Modewort, ja, also dieses Virtualisieren von Arbeitsplätzen und Servern, schreitet schneller fort, als sie alle selbst in optimistischen Prognosen mit gerechnet haben. Es ist heute fast Standard geworden in Firmen, dass man zumindest in Versuchsstadien Cloud Computing macht.
In Versuchsstadien, aber das ist doch schon längst etabliert, auch in den Rechenzentren.
Ja, das war jetzt etwas falsch formuliert. Das Versuchsstadium bezieht sich auf was anderes, auf das externe Cloud Computing. Also internes Cloud Computing ist, wenn man im Rechenzentrum seines eigenen Rechners Hardware laufen hat und hat darauf die virtuellen Maschinen, die virtuellen Server und die virtuellen Arbeitsplätze, über die sich denn die Anwender mit einem Thin Client oder mit einem normalen PC verbinden können und haben denn da immer ihre gewohnte Arbeitsumgebung. Können das auch von extern, wenn man ein Portal hat, über gesicherte Zugangscodes und sowas. Der nächste Schritt ist, dass man sagt, okay, ich muss das ja gar nicht im eigenen Rechenzentrum haben, ich kann es ja auch auslagern. Und da gibt es, muss man überlegen, mittlerweile weltweit 1000 Provider, die virtuelle Arbeitsplätze anbieten. Darunter sind dann auch so Branchengrößen wie Amazon und Google, die das anbieten.
Ist es denn richtig, was der Paul Maritz, das ist der Präsident und Chief Executive Officer von VMware, in seiner Keynote gesagt hat, dass diese Cloud Computing Aktivitäten die Komplexität im Rechenzentrum verringern, dass also eine Technologie jetzt die Sache einfacher macht und nicht komplizierter, wie es bisher immer war?
Jein. Die Hardware-Infrastruktur wird wesentlich einfacher, bis auf die Ausnahme mit den Netzwerksachen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Die eigentliche Verwaltung der Maschinen wird nicht einfacher. Deswegen war auf dieser Ausstellung, die dem Kongress angegliedert war, sehr viel zu sehen von Management von virtuellen Umgebungen. Sehr viele Programme und Dienstleistungen dazu. Interessanterweise ist auch eine ganz neue Branche aufgekommen, die gab es im vorigen Jahr noch nicht. Berater für die Virtualisierung. Die Firmen helfen, in die virtuelle Welt einzutreten. Weil die wissen das zwar alle, dass sie es brauchen, aber die haben Angst davor, es zu machen, weil es doch dann recht komplex wird plötzlich. Man kann ein ganz einfaches Beispiel, Abrechnungssysteme. Wenn man Hardware hat, hat einem einen Server vermietet, der hat seine Applikationen drauflaufen, kann man das in Rechnung stellen. Das ist messbar. Jetzt hat man einen Server stehen, da sind 10 Applikationen drauf. Wie rechnet man das ab? Teilt man einfach durch 10? Dann sagt der eine, der eine braucht aber viel mehr Rechenleistung als der andere. Und das wird relativ kompliziert oder ist relativ kompliziert. Und dazu gibt es eben dann mittlerweile Management-Software, Abrechnungssoftware und so Sachen, die sowas denn machen.
Was du sagtest, diese Ausstellung, da waren, wenn ich mich richtig entsinne, 300 Präsentationen in dieser Breakout-Session. Dort wurde versucht, den Begriff, unter dem da stand, und zwar Hello Freedom, klarzumachen, dass man jetzt plötzlich neue Freiheiten gewinnen kann durch Virtualisierung. Was ist denn damit gemeint?
Ja, sicher. Das ist zum einen, dass man flexibler geworden ist. Man ist nicht auf ein Rechenzentrum mit einer Hardware oder auf einen Arbeitsplatz angewiesen. Wenn ich einen virtuellen Client habe, also einen virtuellen Arbeitsplatzrechner habe, der kann in einem Rechenzentrum sein, der kann auch in ein anderes Rechenzentrum verschoben werden. Interessanterweise mit vMotion kann man das mittlerweile im laufenden Betrieb machen.
Das heißt, da rechnet ein Prozess und ich kann ihn verschieben auf ein anderes Rechenzentrum.
Der wird im Laufen in ein anderes Rechenzentrum verschoben, das geht. Da ist dann zwischendurch ein Aussetzer von 1,5 Sekunden oder sowas, und zwar dann, wenn die umschalten. Der Trick dabei ist, man muss also nicht nur die Dateien, die das den Rechner repräsentieren, verschieben, sondern muss auch den aktuellen Status zu einem Zeitpunkt übernehmen, damit der einfach weiterrechnen kann. Und dann kommt das Nächste, dass man versucht, wenn man also in die öffentlichen, an die öffentlichen Provider rangeht, dass man auch zwischen der internen Cloud und der externen Cloud verschieben möchte.
Dass man sagt, okay, du, und externe Cloud.
Also die interne Cloud läuft im internen Rechenzentrum, externe Cloud bei einem Provider eben, im irgendwo im Internet sitzt der denn. Der läuft dann also
Dienstleister,
bei einem Dienstleister. Da gibt es, wie gesagt, das haben wir eben schon mal gesagt, 1000 Anbieter weltweit ungefähr.
Auch hier bei uns in Deutschland gibt es auch schon einige.
Hier in Deutschland sind noch nicht sehr verbreitet. Nein. Nee? Die Telekom ist, so viel ich weiß, an so Sachen dran, aber das wird noch eine Zeit lang dauern, bis die wirklich am Markt sind. Wenn man jetzt Rechenleistung, man kann ja sagen, okay, ich habe im Moment einen Engpass, ich brauche mal eben 1000 Arbeitsplätze, will aber dafür keine eigene Hardware aufbauen, dann geht man zu einem externen Provider, mietet sich die 1000 Arbeitsplätze, schiebt seine Daten dahin, arbeitet und holt die dann irgendwann wieder zurück. Und das ist auch der Knackpunkt dabei, man muss auch sehen, wenn man mit einem Provider einen Vertrag macht, dass man auch an seine Daten wieder rankommt, nicht, dass die irgendwann im Internet verschwinden und man kommt nicht mehr ran. Diese Standardisierung, da werden wir irgendwann sicher nochmal drüber reden, dass man die virtuellen Maschinen von innen nach außen in verschiedenen Rechenzentren und sowas verschieben kann. Das ist sicherlich nur eigentlich an Standardisierung notwendig, denn dieses OVF-Format, dieses Open Virtual File Format, das eine Maschine repräsentiert, beschreibt zwar die Maschine, aber nicht die Infrastruktur, die dazugehört.
Gibt es denn da keine Bedenken, wenn jetzt plötzlich bei einem Provider irgendwo meine Wirtschaftsdaten da liegen und muss ich da keine Angst haben, dass da Unsinn mitgemacht wird?
Das hängt von dem Provider ab. Wenn man dem traut, ist gut. Man muss natürlich vertraglich sehen, wo die Daten sind. Es gibt ja Staaten, die dann auch Einblick in die Daten nehmen wollen.
Ja.
Und da muss man schauen, dass der denn zum Beispiel nicht die virtuelle Maschine, die man hat, plötzlich in irgendeinen dubiosen Staat verschoben wird, weil der Energie da billiger ist. Und man ist plötzlich nicht mehr sicher, ob seine Daten denn wirklich geheim sind. Das ist eine Vertragssache, die muss man mit dem Provider ausmachen und dem Provider muss man vertrauen in dem Falle.
Fällt mir ein neuer Spruch ein, traut keinem Cloud.
Was ist denn auf der VMworld 2009 jetzt wirklich neu gewesen aus deiner Sicht?
An Produkten an sich relativ wenig Neues. Es gab mal wieder die üblichen Ankündigungen, die werden aber erst nächstes Jahr dann wirklich sein, dass also dieser Bare Metal Hypervisor für Notebooks kommt.
Das ist also ein Programm, welches direkt auf der Hardware
direkt auf Notebook der Hardware läuft, ja, und man kann dann darauf virtuelle Maschinen installieren.
Also man braucht kein Betriebssystem erstmal mehr drauf.
Das geht ja im Moment bei dem ESX-Server heute schon, allerdings hat er keine Bedienkonsole richtig. Das heißt, man muss dann einen externen zweiten Rechner, um mit dem ESX arbeiten zu können.
Und der wird schneller laufen dann als die bisherigen Lösungen?
Ja, also die Experten gehen davon aus, dass man einen Verlust von knapp 10% hat, die also dieses virtuelle Betriebssystem für sich braucht. Das ist fast nichts.
Was gibt es noch Neues?
Microsoft haben ihren Hyper-V 2 gezeigt, der wirklich einen guten Eindruck macht. Der hat schon so ein ähnliches Konzept. Das ist auch ein Bare Metal Hypervisor, das läuft auch direkt auf der Hardware. Entschuldigung für das Wort, ich finde das an sich schön. Und der bringt automatisch mindestens ein Mini 2008 Betriebssystem mit. Also Server 2008, mit dem kann man das administrieren und kann dann direkt auch auf der Hardware weitere virtuelle Maschinen installieren. Aber es ist eben zwingend, dass man eben einen Server 2008 dabei hat. Und es geht nur auf 64-Bit-Rechnern. Also wenn man einen älteren hat, der nur einen 32-Bit-Prozessor drin hat, was ja bei Notebooks heute noch üblich ist, da wird es nicht drauf laufen.
Sagen wir es noch ganz schnell, wie kommen diese 12.000 Leute zusammen?
Ja, die kamen fast aus der ganzen Welt, die meisten natürlich aus USA. Das war schon erstaunlich. Ich habe da nicht mit gerechnet, dass so viele kommen. Wenn man denkt, dass der Konferenzbeitrag 1.000 Dollar ist ungefähr.
Boah, 1 Million.
Ja.
Wie ist denn so die Stimmung dort? Wir haben ja nur eine Wirtschaftskrise und diese Krise ist ja noch nicht überwunden. Merkst du irgendwas davon in dieser Branche?
Überhaupt nicht. Es ist eine Aufbruchsstimmung in der Branche. das Ding prosperiert, da ist richtig Leben drin. Es kommen Ideen und alle, mit denen man redet, laufen an sich mit glänzenden Augen rum und finden das einfach nur toll. So, genau wie ich.
Und wie sind die Umsätze? Wird dort auch verkauft? Werden da Verträge gemacht?
Weißt du, was auf der Messe werden keine Verträge gemacht. Das sind meist ja Firmensachen, die werden langfristig angelegt. Das geht dann schon in Firmenpolitik mit rein. Und das wird dann hinterher in Nachverhandlungen gemacht. Die, die da sind, wollen sich informieren. Die wollen wissen, was ist der Stand, was ist die Technik, was kann ich machen, was kann ich umsetzen, und gehen dann nach Hause und überlegen, was sie in ihrem Unternehmen machen können. Interessant waren auch die Vorträge von Leuten, die sowas schon realisiert haben, gerade von großen Firmen, so BP oder Deutsche Bank zum Beispiel. Die sind schon ziemlich weit und die nutzen das sehr intensiv schon. Und auch produktiv nutzen die das.
Also ein Einblick in das, was auf uns alle irgendwann zukommt, denn die Cloud wird auch den privaten Bereich irgendwann erreichen. Schönen Dank, Heinz.
Bitte.
Die Wahlen stehen vor der Tür. Heute, am Tag der Erstausstrahlung, ist der 14.09. Es sind also noch 2 Wochen, dann ist die Bundestagswahl bereits vorbei. Dann wissen wir die Ergebnisse. Aber diese Ergebnisse, darum geht es heute, wie werden die eigentlich errechnet? Sind denn die Stimmen wirklich richtig in unserem, dem Wähler seinem Sinne dann ausgewertet worden? Ich meine jetzt nicht, dass irgendwo Betrügereien oder Manipulationen geschehen, sondern wird denn der Volkswille tatsächlich wirklich so abgebildet von den Sitzen zum Beispiel, die wir dann in der künftigen Regierung haben? Dazu haben wir Herrn Professor Friedrich Pukelsheim am Telefon. Er ist vom Institut für Mathematik der Uni Augsburg und er hat vor einigen Tagen einen Workshop abgehalten unter dem Thema Mathematik und Demokratie. Wie gerecht ist die Bundestagswahl? Schönen guten Tag, Herr Professor.
Schönen guten Tag, Herr Rudolf. Schöne Grüße aus Augsburg.
Ja, danke. Diese Grüße gehen natürlich aus Köln an Sie zurück. Ja, wenn Sie so provokativ Ihren Titel da wählen, ist denn diese Auswertung gerecht? Ist denn die Mathematik in der Demokratie wirklich das Mittel, dass man sagt, jetzt wird der Wille des Volkes wirklich gerecht umgesetzt?
Zum Teil schon. Der Knackpunkt an dem Ganzen ist die Frage, was verstehen wir unter gerecht? Und nun haben sicherlich Sie, Herr Rudolf, eine Vorstellung, Ihr Kollege Herr Back, ich habe eine Vorstellung, andere auch. Aber in unserer Gesellschaft müssen wir akzeptieren, dass es ein Monopol gibt für die bindende Interpretation des Begriffes gerecht bei der Wahl. Und dieses Monopol hat das Bundesverfassungsgericht inne. Also um zu verstehen, was man mit gerecht meint, muss ich als Mathematiker die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lesen und verstehen. Und in der Tat, und für mich überraschend, sind die Vorstellungen der Verfassungsgerichtsbarkeit so präzise, dass sie sich umsetzen lassen in die Mathematik.
Das heißt, Sie haben mein Urteil mathematisch interpretiert.
Richtig.
Was und kommt dabei raus?
Die Vorstellung des Bundesverfassungsgerichts, und die ist sehr überzeugend, ist, und der Landesverfassungsgerichtshöfe, die ja dann in dieselbe Richtung gehen, ist sehr überzeugend. Sie sagt, dass alle Wähler und Wählerinnen mit demselben Erfolg ihre Stimme abgeben sollen. Das ist die sogenannte Erfolgswertgleichheit der Wählerstimmen. Und dieser Erfolg drückt sich aus in den Sitzgewinnen, die die Partei meiner Wahl bekommt. Da geht also meine Stimme ein und ich muss mir meinen Erfolg teilen mit den anderen Wählern und Wählerinnen, die eben auch diese Partei gewählt haben. Und weil das mit Zahlen verbunden ist, lässt sich also aus diesem Erfolgsanteil, Sitze dividiert durch die Stimmen für die Partei, in der Tat eine zahlenmäßige Präzisierung des Begriffs der Gerechtigkeit bei der Wahl herleiten. Und in mathematisch nachweisbarer Art wird diese Gerechtigkeit in diesem Sinn, also dass alle Wähler und Wählerinnen mit ihren Stimmen im selben Maße zum Erfolg beitragen, durch ein gewisses Verrechnungsverfahren besonders gut abgebildet. Und das ist dieses neue Verrechnungsverfahren, das der Bundestag zu Beginn des Jahres 2008 übernommen hat für die Bundestagswahlen, jetzt am Ende des Monats. Und wir haben es auch schon gehabt im Juni für die Wahl zum Europäischen Parlament. Das sogenannte Divisorverfahren mit Standardrundung.
Jetzt gibt es aber auch zum Beispiel Überhangmandate. Machen die denn dann dieses Verfahren ungerecht, weil sie ja im Grunde genommen eine Verschiebung der Gewichtung der einzelnen Stimmen bedeutet?
Ja, das ist eine besondere Schwierigkeit bei der Bundestagswahl. Wir haben zwei Stimmen. Die Erststimme zur Wahl eines Wahlkreiskandidaten. Das gibt also schon einen gewissen Erfolg für die größeren Parteien. Die kleineren können ja da nicht partizipieren. Und dann haben wir die Zweitstimme für die Listenwahl der Parteien. Und die Verhältnisrechnung beruht auf den Zweitstimmen. Und diese Verhältnisrechnung muss dann verbunden werden mit den Erfolgen aus den Erststimmen. Und ursprünglich war die Idee von den ersten Autoren, die diese mit der Personenwahl verbundene Verhältniswahl vorgeschlagen haben, dass diese Verbindung zwischen diesen beiden Elementen problemlos klappt. Aber seit 1980 ist es in der Tat so, dass fast immer Überhangmandate anfallen. Das heißt, mit den Erststimmen haben die Parteien im Land mehr Erfolg als mit der Verhältnisrechnung aus der Zweitstimmenrechnung gerechtfertigt ist. Und dieser Unterschied verbleibt ihnen und das ist ein Problem für die neue Verrechnungsmethode, die Visor-Verfahren mit Standardrundung, lässt sich dieses Problem systemnah reparieren mit einem möglichst geringen Eingriff. Aber diese Reparatur steht noch aus. Der Bundestag muss etwas unternehmen, hat es aber in dieser Legislaturperiode nicht geschafft. Und das ist jetzt ein Handlungsauftrag für den nächsten Bundestag.
Ja, böse Stimmen sagen ja, er hat es wohlweislich nicht geschafft, weil möglicherweise sonst die Mehrheitsverhältnisse anders wären. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts steht ja, aber man hat ja nun von Seiten der Bundesverfassungsrichter viel Zeit gegeben, dass dieses Urteil umgesetzt wird. Und jetzt sind wir also im Grunde genommen in einer sehr zwiespältigen Situation. Es soll ein neues Recht geben. Das wurde noch nicht umgesetzt. Haben Sie eine Vorstellung, wie stark diese Auswirkung sein kann? Könnte es wirklich so sein, wie einige Kritiker behaupten, dass wenn das Urteil umgesetzt wäre, dass es dann zu einer anderen Mehrheit käme nach der Wahl?
Das in gewisser Weise könnte es sein, aber das ist ein Konjunktiv und es ist sehr unsicher und aus meiner Sicht kann es eigentlich nicht sein, weil das Wahlsystem ja insgesamt noch sehr viel komplizierter ist und was hier eine Rolle spielt, ist, dass es eine Regelung gibt, die auch auf das Bundesverfassungsgericht zurückgeht, dass Überhangmandate, die frei werden im Laufe einer Legislaturperiode, nicht wieder besetzt werden. Das heißt, es ist eigentlich sicherlich allen Verantwortungsträgern in Berlin bewusst, dass man auf Überhangmandate alleine keine Mehrheit aufbauen kann, weil sie drohen, im Laufe der Legislaturperiode wegzubrechen und eben Instabilität erzeugen.
Wenn wir jetzt mal zusammenfassen, was Sie uns erklärt haben, Ihre Meinung ist, das Verfahren der Umrechnung der Stimmen in Sitze wirklich gerecht? Können wir mit einer guten Zuversicht zur Wahl gehen und können sagen, meine Stimme wird echt und ehrlich und gerecht gewertet und gewichtet?
Bis auf den kleinen angesprochenen Defekt, dass wir mit den Überhangmandaten auch dieses negative Stimmgewicht uns einhandeln, bin ich der Meinung, ja, wir können sagen, wir haben ein sehr gutes Wahlsystem, was diese Repräsentationsvorstellung, dass also die Wähler und Wählerinnen die Mandatsträger im Parlament beauftragen und bei diesem Wählerauftrag jeder von uns, Sie und ich und alle anderen, mit demselben Gewicht mitwirken. Das setzen wir hier in Deutschland mit unserem System grundsätzlich sehr gut um. Unser System ist ein Exportschlager. Es gibt viele andere Staaten, die sich an uns orientiert haben und dieses System übernehmen. Aber auch Spitzenprodukte und Exportschlager bedürfen der Weiterentwicklung. Und das müssen wir jetzt demnächst machen, um dieses negative Stimmgewicht zu entfernen.
Herr Professor, schönen Dank für diese Information. Das gibt mir ein gutes Gefühl, zur Wahl zu gehen, wenn auch noch zum letzten Mal mit einem kleinen Defekt. Viele Grüße aus Köln nach Augsburg.
Und ich bin froh, dass ich als Wahlhelfer nicht unbedingt das berechnen muss, sondern nur die Stimmen zählen muss.
Das ist richtig, ja. Und die Umrechnung wäre aber auch leicht heutzutage. Ich grüße zurück nach Köln. Ja, okay. Vielen Dank.
Danke auch. Jo, wiederhören. Wieder. Manfred Kläuber, du bist in Berlin gewesen zur Internationalen Funkausstellung und hast dich für uns auch umgesehen. Was gibt's denn da so für herausragende Sachen, die du berichten kannst?
Denn du bist der Einzige, das war meine allererste Funkausstellung, die ich nicht besucht habe.
Tja.
Seit 1973.
Soll ich jetzt sagen, musste mal überlegen.
Ja, ne, ich wollte auch gar nicht dahin.
Ach, es war aber schon interessant.
Auch die Spülmaschinen?
Die habe ich mir gar nicht angeguckt. Die waren im Keller, in den Hallen, unten im Keller, da bin ich nicht hingegangen.
Und die Toaster?
Habe ich auch nicht gesehen, die Toaster.
Die Mixer?
Lass uns über Mixer, Displays und so weiter sprechen.
Ja, die waren schon eher in meinem Interesse. Also Displays auf der Funkausstellung, das ist ja eigentlich mittlerweile fast eine Displaymesse, weil die ganzen Hersteller dort ihre Displays zeigen. Was man eigentlich schon ganz deutlich feststellen kann, ist, dass LC-Displays mittlerweile dominierend werden, auch für die größeren Größen. Man hat ja früher gesagt, wenn ein Display richtig groß werden soll, dann muss es eigentlich Plasma sein.
Ja, mittlerweile, die Grenze war so bei 40 Zoll etwa.
Ja, bei 40 Zoll, das sind umgerechnet ungefähr ein Meter diagonal, ein bisschen mehr. Also das ist jetzt nicht mehr. Die Displayhersteller sind schon in der Lage, die Muttergläser und auch die Technologie bereitzustellen, um größere Diagonalen da zu machen. Die andere Geschichte daran ist natürlich auch, dass die sich mittlerweile alle auf LC-Displays eingeschossen haben. Sprich, sie haben ziemlich viel Geld in die Produktionsanlagen investiert und die müssen jetzt erstmal Payback machen. Da muss erstmal wieder Geld rausgeholt werden und erst dann wird über neue Technologien nachgedacht. Es gibt ja eigentlich was Besseres, weil LC-Displays haben ja viele, viele Nachteile, wenn man es richtig anguckt.
Stromverbrauch.
Stromverbrauch ist jetzt nicht unbedingt der größte Faktor. Da kann ich auch noch ein bisschen zu erzählen. Da haben sie nämlich echte Fortschritte gemacht.
Gut, aber die Geschwindigkeit, die Nachzieheffekte und so weiter.
Genau, also gehen wir es mal systematisch an. Was den Stromverbrauch angeht, da hat man wirklich also ein bisschen was machen können. Da geben die Top-Hersteller, also von richtigen Markenprodukten an, dass ein Display, was früher 250 Watt gebraucht hat, das konnten sie jetzt drücken auf unter 100 Watt. Und zwar mit folgendem Kniff. Normalerweise ist ja als Hintergrundbeleuchtung eines LC-Displays sind Leuchtstoffröhren eingesetzt. Mhm. Und die leuchten die ganze Zeit, egal was kommt auf dem Bild. Und die Helligkeit des Bildes wird darüber geregelt, dass die Lichtventile im LC-Display auf- oder zumachen. So, da haben sich die Hersteller gesagt, also erstens mit dieser Leuchtstoffröhre da hinten, das ist Quatsch. Die können wir schon mal ersetzen durch LEDs. Die sind per se einfach, was das Verhältnis Stromverbrauch, Lichtausbeute angeht, besser. Da hat man, glaube ich, schon mal so 30-40% eingespart an Energie. Das ist das Erste. Die weißen LEDs hinten als Pelle eingesetzt. Das geht bis zu 1000 LEDs, die hinter einem ungefähr 40 Zoll großen Display stecken. Zweiter Effekt ist, man hat dann gesagt, wenn wir jetzt schon einzelne LEDs haben, die also einzelne Flächenbereiche des Displays ausleuchten, dann können wir die auch noch steuern. Man hat also mehrere LEDs zusammengefasst zu sogenannten Blöcken, geht hin mit einem intelligenten Bildanalyse-Tool und guckt sich an, wie ist denn jetzt dieser Teil, wo meinetwegen die ersten 50 LEDs hinterstecken. Wenn der dunkel ist, werden auch die LEDs dunkel geregelt. Der Stromverbrauch sinkt, weil die LEDs nicht die ganze Zeit auf volle Pulle leuchten.
Das kann man richtig
und der merken. Kontrast geht hoch.
Das kann man richtig messen.
Na klar kann man das messen. Also der Energieverbrauch ist runter auf unter 100 Watt. Aber der Wolfgang hat gerade das Stichwort gesagt. Was du gleichzeitig damit erzeugst, ist, du hast einen deutlich besseren Kontrastumfang auf den Displays, weil du ja auch die Helligkeit noch besser regeln kannst. Und du hast einen deutlich besseren Schwarzwert. Also bei diesen LC-Displays mit Full-LED-Technik, so heißt das übrigens, da hat man einen sehr, sehr guten Schwarzwert.
Ja, hat mein Vario-Computer.
Problem ist, das hat mir der Fachmann vom Institut für Rundfunktechnik erklärt, bei diesen Displays, dass dieses Regeln des Hintergrundlichtes von einigen Testpersonen, mit denen er gesprochen hat, als störend empfunden wird, weil das so ein bisschen pumpt. Also da muss man, wenn man sich so eine Technik kaufen will, muss man sehr genau darauf achten, ob man dieses Regeln der LEDs optisch wahrnimmt oder nicht. Das kann man allerdings dann in den Läden, da wo sowieso mittlerweile ja nur noch HD-Content auf dem Bildschirm abgespielt wird und wo die schlechten Geräte in besonders dunkle Ecken reingebracht wird, damit man nicht sieht, wie schlecht oder bescheiden sie sind,
In den Läden kann man das schlecht feststellen, solche Messungen. Also da sollte man sich
ein bisschen meistens die Bildqualität in den Läden so bescheiden. Und wenn ich mir was ansehe und sage, habt ihr kein vernünftiges Bild, dann heißt es, nee, wir haben da noch eine normale Antenne irgendwo auf dem Dach.
Also ich war jetzt vor ein paar Tagen in so einem Markt, ja, und habe mir das angeguckt.
Die haben hoffentlich nicht in den Blödladen.
Die haben auf allen Displays nur noch HD-Content.
Aha.
So, ja. mit HD-Content kann man eigentlich gar nichts mehr beurteilen,
nee.
Weil da ist das Ausgangsmaterial so gut, dass man einfach nur davon erschlagen ist, weil zu Hause sieht man ja die ganze Zeit den ganzen normalen Content, der von den Fernsehanstalten geliefert wird, oder man sieht sogar noch das schlechte DVB-T-Signal.
Ja.
Also, das ist
die trauen sich das aber erst gar nicht zu zeigen in den Läden, von denen du sprichst. Die sagen, wir haben da keine Antenne mehr, wir haben nur noch DVD-Rekorder.
Ja, ja, so ist es halt.
Ja, ja. Und dann gehst du nach Hause mit dem super großen Bildschirm und hast DVB-T und dann sagst du, boah.
Ja, das ist ja sowieso
der Schwindel.
DVB-T, das muss man nochmal ganz deutlich sagen, DVB-T ist eigentlich entwickelt worden für das Fernsehgerät, was man zum Camping mitnimmt.
Ja, ne, so
ja, also für draußen, für kleine Fernsehgeräte.
50 Zentimeter.
Dass ausgerechnet die großen Fernsehgeräte einen DVB-T-Empfänger dran haben, ist ein Witz der Fernsehgeschichte.
Nein, das ist die Zeit, die sich da getroffen hat. Man wusste nicht, dass so schnell diese Großdisplays kommen.
Das aber heißt auch digital bescheidenes TV.
Aber ich wollte noch eine zweite, ziemlich intelligente Technik besprechen. Und zwar die 200-Hertz-Technologie. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Du hast ja eben, Wolfgang Rudolph, davon gesprochen, dass dieser Nachschlier, dieses Nachziehen bei LCDs so prägnant ist. Das haben die auch in den Griff bekommen. Und ich finde, mit ziemlich intelligenter Technik. Mhm. Weil, wenn du nämlich die LED-Technik hast und das Hintergrundlicht also steuern kannst, und LEDs sind ja sehr, sehr schnell reagierende Lichtquellen, das heißt, du kannst es richtig schön pulsen, kann man jetzt auch dafür sorgen, dass das Bild, was auf den LC, was durch die Ventile gezeigt wird, und die Ventile haben ja Trägheit, die gehen also langsam auf, bleiben stehen und gehen wieder langsam zu, ja, das alles nimmt das Auge wahr und integriert das Bild über die gesamte Zeit, die dieses Ventil arbeitet.
Mhm.
Und dadurch kommt das Nachschlieren. So, und das kann man jetzt verhindern, indem man nicht mehr das Hintergrundleuchten permanent über die gesamte Ventilöffnungs- oder Schließzeit macht, sondern gepulst. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die sind mit der Bildwechselfrequenz jetzt eben halt auf 200 Hertz. Und was ganz wichtig dabei ist, sie machen es nicht so, dass sie einfach das Bild viermal wiederholen. Wir haben ja im Moment im Fernsehsystem 25 Vollbilder oder 50 Halbbilder. Also sie senden nicht jetzt zweimal 50 Halbbilder, sondern sie berechnen echte Zwischenbilder.
Mhm.
Das heißt also, im Fernsehsignal steckt ein DSP drin und der berechnet echte Zwischenbilder, und das ist schon ein Quantensprung.
Manfred, könnte das nicht heißen, dass wir irgendwann wirklich LED-Fernsehgeräte haben? Wir brauchen doch nur mehr LEDs. Es gibt ja Full-Spectrum-LEDs, die wirklich das komplette Spektrum abdecken. Was muss man denn dann noch einen Filter davor haben, beziehungsweise ein Ventil?
Das Problem ist, es gibt ja LED-Displays, also die gibt es, aber eben halt nur sehr große, und das hängt damit zusammen, dass die LEDs einfach noch sehr groß sind. Also ich glaube, dass man diese Miniaturisierungsgröße, das schafft man mit den LEDs im Moment noch nicht.
Aber irgendwann wird es wahrscheinlich soweit kommen. Ich habe auch noch ein kleines Ding, was da vorgestellt worden ist. Von JVC wurde ein Heimkinoprojektor vorgestellt mit 4K-Auflösung. Das heißt, er hat 10 Megapixel, 4096 mal 2400 und 3500 Ansilumen. Das heißt, ein nativer Kontrast von 10.000:1. Das ist also ganz, ganz gewaltig. Es gibt nur zwei kleine Probleme. Das eine ist das Gewicht, der wiegt knapp 50 Kilogramm. Und das zweite ist der Preis. Er kostet knapp 175.000 €.
Oh, das geht doch.
Ja, ich finde auch. Also als Weihnachtsgeschenk wäre das sicherlich angebracht.
Manfred, dass du über das 3D nichts erzählt hast, das kommt denn beim nächsten Mal?
Ja, wir haben so ausführlich jetzt über diese beiden Technologien gesprochen. Kann man ja auch, weil es wirklich interessant war. Mhm, ja. Wir können über 3D das nächste Mal sprechen. Wir können aber auch über Hybrid-TV sprechen.
Beides. Reden wir über beides nächste Mal.
Reden wir über beides, okay.
Das ist spannend.
Hui. Schönen Dank, Manfred. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen und wir verabschieden uns. Der Daumen geht hoch, immer ein Bit übrig behalten, genau. Selbst wenn es auf der IFA ist.
Und Zickezack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.